Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wirklich Reich. Wir reden über mehr als nur Geld. Heute dürfen wir einen ganz besonderen Gast begrüßen, Professor Dr. Matthias Sutter. Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 unserer Podcast-Folge. Ich lade euch ganz herzlich ein, auch Teil 1 anzuhören, da dieses Gespräch aufeinander aufbaut. Also ich finde, Ihr Buch zu diesem Thema war für mich so horizonterweiternd, weil intuitiv war das schon ein Thema, das mir sehr wichtig ist, also dass ich sozusagen auch anerkenne, dass das ganz wichtig ist. Aber ich finde oder ich beobachte schon, dass über die sozialen Medien und also es wird ja regelrecht Konsum und Sofortgratifikation nur mehr so kultiviert und beworben.
Ja.
Und ich glaube, ja, dass es gerade in dieser Gesellschaft halt für Eltern, Pädagogen oder auch selbst im Finanzbereich, glaube ich, ist es so, dass wir auch immer mehr sehen in unseren Finanzbildungsworkshops, dass wir dieses Thema sinnvoller Verzicht, nennen wir das, ja, damit du heute eben auf was verzichtest, damit du morgen Dinge erreichen kannst, dass wir immer mehr Module zu diesem Thema haben. Weil ursprünglich haben wir immer gedacht, na ja, wenn wir zum Beispiel über Finanzbildung sprechen, da sprechen wir über die ganzen Assetklassen und die Vorteile, die Risiken und Prinzipien wie Diversifikation und Anlagehorizont und Strategien. Und dann haben wir aber eigentlich durch die Fragestellungen immer mehr wahrgenommen, dass ein großes Vakuum besteht zwischen überhaupt dem Thema, sich etwas ansparen zu können. Und es gibt nämlich ganz viele Menschen, die ein sehr, sehr hohes Einkommen haben, aber auch verlernt haben, sich etwas anzusparen. Und es gibt ganz viele, die haben nicht einmal so ein hohes Einkommen, die können aber sehr, sehr gut sparen, weil sie eben diesen sinnvollen Verzicht oder diese Geduld gelernt haben. Und insofern fände ich das schön, wenn man diesen Diskurs auch wieder mehr Beachtung schenken würde. Weil ich glaube, dass das schon ein Thema ist, das man mehr adressieren könnte.
Kann ich Ihnen nur vollständig zustimmen. Das passt vielleicht sehr gut zum schönen afrikanischen Sprichwort. Das heißt, Geduld ist ein Baum mit bitteren Wurzeln, der süße Früchte trägt. Also das ist das so, dieser sinnvolle Verzicht ist genau dieses bittere Wurzeln. Ja, ist im Moment vielleicht nicht so fein irgendwie, aber man kann tatsächlich für die Zukunft dann eine reiche Ernte einfahren, um in diesem Bild zu bleiben. Und das halte ich für sehr, 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 sehr sinnvoll.
Und Herr Sutter, zum Beispiel im Bereich von Finanzen, ist diese Eigenschaft von Geduld, wie kann man da, wo sehen Sie da die Zusammenhänge?
Also ich glaube, die ganze Finanzmarktliteratur zeigt das ziemlich eindeutig, dass längerfristigere Anlagehorizonte in der Regel profitabler als kurzfristige sind. Auch da müssen Sie die Fähigkeit haben, nicht bei jedem kleinsten Kursausschlag nach unten sofort die Reißleine zu ziehen, was üblicherweise die Leute tun. Und das ist ein typisch verhaltensökonomisches Problem, weil eben Verluste so unangenehm sind. Also die Daumenregel gilt ja, 100 Euro Gewinn sind nur halb so schön wie, also nämlich in absoluten Betrag, wie 100 Euro Verlust. Also praktisch Verluste werden doppelt gewichtet. Und das führt dazu, da gibt es ja auch mehrere Literatur zu dieser myopischen Verlustaversion. Das heißt nichts anderes wie, lassen Sie mich ein Beispiel ganz illustrieren, das ist nämlich ganz einfach. Also eine israelische Bank hat ihre Investoren informiert darüber, dass sie gesagt haben, Leute, schaut mal, wir können auch täglich, auch stündlich die Entwicklung in eurer Depots insgesamt geben irgendwie. Und da geht's mal rauf und mal geht's runter irgendwie. Aber wir haben festgestellt, dass viele von euch, wenn es mal runter geht, ganz panisch irgendwie das Abstoßen, Umschichten oder sonst etwas tun. Dabei wäre es morgen, übermorgen oder in 3 Wochen ohnehin schon wieder ausgeglichen oder vielleicht sogar schon im grünen Bereich irgendwie. Wir bieten euch deshalb an, dass wir euch nur einmal im Monat eine Information geben, statt täglich, wöchentlich oder stündlich sogar im verrücktesten Fall, um genau dieses panische Reagieren auf, jetzt ist es mal schlecht gewesen, zu vermeiden und auch im Grunde ein bisschen über einen geglätteten, längeren Zeitraum hinweg einfach zu berichten, wie es klappt. Und wenn ihr Sorge habt, ihr könnt jederzeit sofort auch wieder stündlich zugreifen. Und das führt dazu, dass im Grunde auch die Schwankungen in den Anlageportfolio, also praktisch wie viel man hin und her schichtet, insgesamt zurückgegangen ist. Und das ist sehr, sehr sinnvoll, weil es im Grunde hat was mit Geduld und längerfristigen Anlage- und Zeithorizonten tatsächlich zu tun, weil sie dafür für kurzfristige Schwankungen weniger empfänglich werden. Bitte nicht falsch verstehen. Also wenn gerade sowas wie Lehman Brothers passiert, ist es vielleicht schon ganz gut, stündlich drauf zu schauen. Also nicht jetzt sagen, der Sutter versteht gar nichts und dann kommt eine Katastrophe und er rät den Leuten, schaut es erst in 2 Jahren hin. Also das war explizit nicht jetzt jetzt so gemeint. Aber in normalen Zeiten, sagen wir mal, ist das an sich ein vernünftiger Ansatz, dass diese kurzfristigen Schwankungen gar nicht so bedeutsam sind und die Leute nicht wie die Maus vor der Klapperschlange draufschauen, was in der nächsten Stunde wieder passiert.
Ja, also ich sehe das auch so. Ich glaube auch, diese Hyperreflexion und Hyperfokussierung auf eine Sache führt ja auch dazu, dass man dann, glaube ich, Entscheidungen trifft, die ja im Nachhinein sich nicht als weise entpuppen. Ich glaube, man hat ja auch früher so Volksweisheiten gehabt wie Schlaf drüber oder also, dass man nicht immer sofort reagiert, ja. Oder Viktor Frankl sagt ja auch, dass es zwischen Reiz und Reaktion so einen Raum geben sollte, wo man dann eben eine Möglichkeit hat, es zu entscheiden, wie man reagiert. Und ich glaube, dass wir uns diesen Raum halt oft nicht mehr erlauben, sondern dass man eben sofort, diese Reaktion wird ja auch oft, oder die Schnelligkeit, wie man reagiert, wird ja auch oft belohnt, als etwas sehr, sehr Gutes gesehen, wie effektiv jemand ist, wenn er sofort zurückschreibt, sich sofort zurückmeldet. Aber ich glaube, in vielen Lebensbereichen wäre es gut, dass man nicht sofort reagiert, sondern wirklich auch einmal drüber schläft oder wie sie beschreiben, eben längerfristig das betrachtet, nicht im Sekundentakt über manche Dinge nachdenkt.
Sie sagen hier was ganz Wichtiges und tatsächlich machen wir das in eigenen Interventionsstudien, um genau diese Fähigkeit jungen Volksschülerinnen und Volksschülern zu lernen. Wir nennen das den Ampelansatz. Das geht praktisch so, also wenn man vor einem Entscheidungsproblem steht, ja, wir müssen viele Dinge im Leben entscheiden, dann die Ampelmethode sagt, rot, tu mal gar nichts. Schau mal darauf hin, was ist eigentlich das Problem und wo muss eine Entscheidung getroffen werden, um klar zu identifizieren, wo stehe ich eigentlich. Gelb bedeutet dann, liste dir sinnvollerweise alle Handlungsoptionen auf, die es hier gibt tatsächlich. Richtig ist nämlich, nichts im Leben ist alternativlos. Es gibt an jeder Wegkreuzung mehrere Möglichkeiten. Und mit dem gelben Ansatz in der Ampel ist verbunden die Aufforderung, schau doch, was sind die Vor- und Nachteile der einzelnen Optionen, die dir tatsächlich zur Verfügung stehen. Und grün heißt dann erst, so jetzt hast du auf gelb geschaut, was für Möglichkeiten hast du. Und jetzt wähl die aus, die dir angesichts dieser Vor- und Nachteile am meisten zusagt und implementier sie. Das ist also nicht nur die Wahl, was ist die beste, sondern auch die Aufforderung, sie dann tatsächlich umzusetzen. Das kann häufig nach einer Nacht sein, das kann häufig nach einer Woche sein, das kann, wenn man eine wichtige Berufswahl treffen muss, das kann auch mal länger dauern. Aber das ist die Idee, dass wir jungen Menschen beibringen, auch zu, warte mal ein kleines bisschen, identifiziere zuerst alles, worum es eigentlich geht, schau dann, was fühlt sich am besten an. Es ist tatsächlich auch, was mit Gefühl hat das zu tun. Also schon Listen Vor- und Nachteile, aber die sind ja häufig nicht nur monetär. Da steht am Schluss nicht nur ein Saldo drunter, plus 10, plus 5, minus 5 oder minus 10, sondern da steht auch ein Gefühl dabei im Sinne von, das passt mir eigentlich gut, das passt zu meiner Art, das passt zu meinem Leben. Und dann das Grün ist das Umsetzen tatsächlich. Und was wir sehen können, da haben wir gerade einige Sachen dazu publiziert, dieser Ampelansatz hilft dazu, dass junge Menschen, wenn man sie zum Beispiel jetzt ganz vereinfacht fragen würde, möchtest du 10 Euro heute oder 11 Euro in einer Woche, dass sie mit höherer Wahrscheinlichkeit die 11 Euro in einer Woche tatsächlich wählen können. Und das ist das, was wir unter Geduld verstehen. Abwägen, was ist eine sinnvolle Entscheidung? Geduld ist im Übrigen nicht immer nur eine Tugend in sehr labilen, unsicheren Zuständen. Also ich kann niemandem in der Ostukraine sagen, mach du mal einen Businessplan, wie du in 10 Jahren deine Firma aufgebaut haben willst, wenn die entscheidende Frage ist, wie ich die nächste Woche überlebe. Also das ist ein Blödsinn. Ja, das können wir uns leisten, weil wir in einer wirtschaftlich politisch stabilen Gesellschaft zum Glück leben dürfen. Und da zahlt sich Geduld sehr aus. Das kann aber in anderen Fällen sehr, 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 sehr viel problematischer sein. Also bitte nicht missverstehen, Geduld ist nicht immer entscheidend und gut, aber in unseren Gesellschaften im Schnitt schon.
Ja, das finde ich jetzt sehr hilfreich, dass man diese Dinge auch immer im Kontext und situativ betrachten muss und abwägen muss. Herr Sutter, ich habe so eine Frage Richtung Zukunft. Es wird ja jetzt oft gesprochen, welche Fähigkeiten brauchen wir Menschen in der Zukunft, wenn jetzt die AI immer stärker wird? Also vieles kann vielleicht die Maschine besser verwirklichen als wir, aber vieles können wir wahrscheinlich noch immer sehr beitragen zu dieser Welt. Und jetzt ist die Frage, wie sehen Sie das, wie die Zukunft sich entwickelt, wohin wird Wissenschaft sich entwickeln, wohin wird sich Bildung entwickeln, wohin wird sich die Wirtschaft entwickeln? Also haben Sie da so persönliche Gedanken, die Sie teilen könnten?
Ich fürchte fast, dass ich Sie hier wahrscheinlich ein bisschen enttäuschen muss. Irgendwie, ich weiß es selber nicht. Also was mich zum Beispiel jetzt als Wissenschaftler bewegt, ist schon die Frage, wozu braucht's mich eigentlich in 10 Jahren noch? Da gehe ich aber in Pension, insofern habe ich dann das Problem nicht mehr. Aber nein, die Frage ist dann ernsthaft. Und auch meine jungen Postdocs und Doktoranden fragen sich schon. Also Folien machen kann eine KI wahrscheinlich besser wie jeder Mensch beispielsweise. Aufsätze schön polieren, dass die sprachlich noch besser sind, kann wahrscheinlich eine KI auch besser wie jeder Mensch. Aber was macht's denn eigentlich aus? Also gerade, das ist jetzt ein lustiger Zufall, gerade diese Tage ging auf der ORF-Seite durch die Medien eine Studie im Journal of Experimental Psychology, dass wenn Lehrer Mathematikkonzepte unterrichten und da auch mit Freude und Engagement erklären, warum das bedeutsam ist, wie das ist und wo man auch scheitern kann und warum das dann auch ärgerlich ist und wie man das Problem lösen kann. Also sobald Gefühle ins Spiel kommen, dann ist die Wissensbemittlung offensichtlich deutlich besser gewesen. Woran liegt das? Das liegt an dem typischen menschlichen Wesen, das ein soziales Wesen ist. Es ist praktisch wie one resonates with each other. Also das heißt nichts anderes, wie es klingt was an, was man sagt, wow, das ist spannend. Also ich vermute, Sie kennen das auch. Im Studium gibt es ja auch so wirklich charismatische Hochschullehrerinnen und Lehrer, für die man lernt sozusagen. Also jetzt nicht, dass man denen einen persönlichen Gefallen tatsächlich damit täte, aber eigentlich denkt man sich, der war so toll, das möchte ich jetzt noch besser verstehen und der möchte dann noch in der Prüfung zeigen, dass ich das jetzt wirklich gut verstanden habe und gut gemacht habe. Also diese Dinge wird uns eine Maschine so gut wie sicher niemals abnehmen können. Und das ist der menschliche Faktor, der im Unterrichten, jetzt bleibe ich eben eng im Wissenschaftsbereich, der, ich glaube, schon noch ganz, ganz bedeutsam ist. Man kann die Sache ja bezüglich KI und der Bedrohung für die Menschheit noch sogar einen Schritt weiter denken. Irgendwie. Also wenn wir ab jetzt unser Denken einstellen und alles der KI überlassen, dann basiert die ja auf dem, was der Mensch bis 2026 irgendwie akkumuliert hat. Und dann kommt, wenn wir das Denken einstellen, was ja fein ist und gemütlich ist, dann kommt eigentlich nichts mehr dazu. Auch da glaube ich, zum Beispiel im Wissenschaftsbereich weiß ich, dass Primärdaten zu erheben und nicht irgendwas Sekundäres, was eh schon vorliegt irgendwie, das ist das, wo wir weiter natürlich Durchbrüche haben werden, wo wir neue Erkenntnisse haben werden, dass wir erstmals hinschauen, etwas, was noch niemand angeschaut hat. Dass uns hier die KI helfen kann, wohin es vielleicht klug wäre zu schauen, als vielleicht dort eher zu erwarten ist, dass wir Durchbrüche finden als woanders, das halte ich für ein völlig legitimes Instrument in der Zusammenarbeit von Mensch und Technik, dass wir auch vielleicht Wege finden, wo wir effizienter zu unseren Durchbrüchen kommen. Denn so schön Forschung ist, auch wir haben begrenzte Mittel und das heißt, die müssen wir so effizient wie möglich einsetzen. Also von dem her glaube ich, der menschliche Kreativitätsfaktor, auch der menschliche soziale Faktor, der wird auch in der Zukunft hoffentlich eine große Rolle spielen. Ich hoffe, ich täusche mich nicht. Und wir werden über KI sehr, sehr viele Dinge einfacher, schneller und routinierter und weniger fehleranfällig machen können, als wir das vielleicht in den letzten Jahren und Jahrzehnten als Menschen noch gemacht haben. Und das, dann soll es uns ja recht sein, wenn wir Dinge vermeiden können, die unnötig sind.
Ja, absolut. Ich glaube, jeder ist dankbar, dass es eine Waschmaschine gibt und dass es Transportmittel gibt. Und das hat uns ja vielleicht in manchen Bereichen etwas bequemer machen lassen. Aber dafür hat man diese Energie genutzt wieder für andere Bereiche. Also ich bin da auch eher hoffnungsvoll. Wobei ich trotzdem finde, dass jetzt dieser Motivationsfaktor für den Menschen immer entscheidender wird. Also dass man intrinsisch motiviert ist, beitragen zu wollen. Also dass man eben nicht nur alles transaktional sieht, also was ich gebe und dafür bekomme ich, sondern ich glaube, diese Freude am Schöpferischen, Freude, Neugier, also eigentlich diese zutiefst menschlichen Qualitäten, die wir ja als Kind alle mitgebracht haben, dass es wichtig ist, sich diese zu erhalten bis ins hohe Erwachsenenalter, dann hat man, glaube ich, auch sehr viel Freude noch in dieser Welt. Weil ich glaube, nur vom Konsumieren hat ja keiner langfristig Freude.
Nein. Ja, sehe ich auch so. Also, was ich glaube, ansprechend passt sehr, sehr gut zu unseren eigenen Vorstellungen von Martin und von mir. Also gerade dieses spielerische Entdecken und Problemlösen ist ja etwas, was Kinder täglich tun, zwar vom Beginn des Lebens an. Und das macht denen auch häufig Spaß. Manchmal verbrennen sie sich auch die Finger an der heißen Herdplatte, ja. Also auch das gehört zum Leben und Lernen tatsächlich dazu. Aber richtig ist auch, dass das nicht verloren geht, haben wir auch eine gewisse Verantwortung in unseren Organisationen. Also zum Beispiel, wenn Sie einen neuen Lösungsvorschlag für ein Problem machen wollen, dann geht das natürlich viel leichter in einer Atmosphäre, in einem Arbeitsteam, wo Alternativen gehört werden, wo sie überhaupt angedacht werden dürfen und nicht der Chef sozusagen eh schon weiß, wie es richtig geht und sie dann eigentlich ohnehin keinen Anreiz mehr haben, überhaupt noch eine Idee beizusteuern. Es gibt ja auch häufig in Unternehmen so Wettbewerbe, machen Sie uns Verbesserungsvorschläge, wie wir effizienter werden können. Das kann man aber auch missinterpretieren, als sobald jemand einen Vorschlag abgibt, aha, der kritisiert und so wie wir es bisher gemacht haben, gefällt es ihm nicht. Also so kann man das auch machen. Und das heißt, Sie brauchen eine sichere, wiederum persönliche Beziehung, dass Kritik und Verbesserungsvorschläge, und Kritik wird ja häufig negativ gesehen, aber Kritik kann auch ein Vorschlag sein, wie man es noch besser machen könnte, dass das tatsächlich etwas ist, was die Beziehung aushält. Und da haben wir als Unternehmen als Chefs in Unternehmen haben wir eine ganz, ganz große Bedeutung. Das geht so weit rein, dass wir um diese spielerische Ausprobieren, was besser geht, aus meiner Sicht in vielen Organisationen eine viel, viel bessere Fehlerkultur bräuchten. Also Fehler zu machen eröffnet ja auch Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren im Sinne von, dass sie wirklich nicht gehen oder manchmal gehen sie überraschenderweise. Und so, das ist auch eine Quelle von Innovation tatsächlich. Und wenn wir in unseren Organisationen, und hier denke ich leider insbesondere auch an den öffentlichen Bereich, alles bis ins 523. Unterglied durchdeklinieren und regulieren, dann töten wir faktisch Kreativität und auch die Möglichkeit, mal über den Tellerrand hinaus etwas anderes tatsächlich zu probieren. Das ist nicht nur schlecht deswegen, weil wir Kreativität abtöten, sondern es ist noch schlechter deswegen, weil wir auch die ganze Motivation abtöten. Aus der Arbeitsmarktforschung ist bekannt, dass sowas wie Gestaltungsspielräume einer der wesentlichsten Faktoren für Arbeitsplatzzufriedenheit und damit auch für Produktivität am Arbeitsplatz ist. Also die Möglichkeit zu haben, etwas mitgestalten zu können, Entscheidungsspielraum zu haben. Das ist genau das Gegenteil dessen, dass ich Ihnen ein 500-Seiten-Handbuch gebe und Sie müssen nach dem 322. Paragraphen /5 Absatz 2 jeden einzelnen Fall abarbeiten. Und auch das übersehen ganz viele Personen, dass es hier um Freiräume geht, die Kreativität als auch Zufriedenheit fördern.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Und ich komme natürlich aus dem Banking-Bereich, wo Regulatorik und Compliance halt auch ein wichtiger Mechanismus oder Schutzmechanismus ist, dass du natürlich, wenn du Prozesse festlegst, dass alle in die gleiche Richtung schauen oder dass du sozusagen Gefahren dadurch abwehren kannst, dass man aber zugleich trotzdem versucht, dass in dem Rahmenwerk, den man dann aufgestellt hat, dass es dann noch Gestaltungsmöglichkeiten gibt, das finde ich auch ganz wichtig für Menschen, weil das, glaube ich, auch das Menschsein ein Stück weit ausmacht, dass du das Gefühl hast, du kannst Dinge mitberaten, mitgestalten und bist nicht jemand, der dann gar nicht mehr mitdenken darf.
Da darf ich noch eins drauflegen und darum sind Führungskräfte so wichtig, denn also Teammitglieder sind zufriedener, wenn sie Gestaltungsspielräume haben, das zeigt alle Forschung. Aber wenn sie diese Gestaltungsspielräume haben, dann haben sie als Führungskraft die Verantwortung, dass sie damit auch umgehen können und das auch tolerieren können, wenn jemand mal den Gestaltungsspielraum auf der einen Seite irgendwie implementiert und nicht auf der anderen Seite, die ihnen lieber gewesen wäre. Das heißt, vielfach ist Überregulierung innerhalb von Unternehmen auch geschuldet dessen, dass irgendjemand mal den Gestaltungsspielraum so ausgenützt hat, wie es einer vorgesetzten Person nicht gepasst hat. Was kommt dann? Die nächste Richtlinie, wie in solchen Fällen genauso entschieden werden muss, dass es der Führungsperson passt. Und das ist ganz, ganz schlecht. Das bedeutet, wir brauchen eigentlich auch eine gewisse Großmütigkeit von Führungskräften, die sagen, okay, das war der Spielraum. Ich habe da gesagt, du kannst das so entscheiden, wie es dir passt in dem Spielraum und damit kann ich jetzt ausleben, fertig. Und auch so kann man als Führungskraft das besser oder weniger gut tatsächlich ausgestalten.
Ja, das finde ich jetzt sehr hilfreich, was Sie teilen. Also ich glaube, dass überhaupt so Räume oder Bücher zu diesen Themen, wenn das jetzt immer mehr so auch im gesellschaftlichen Diskurs ankommt, ich glaube, dass wir alle unheimlich davon profitieren würden.
Ja, vollkommen. Aber häufig ist es diese Angst vor Fehlern. Ja, und dann kriege ich eine auf den Deckel sozusagen. Dann ist meine Karriere kaputt. Also in ganz vielen Organisationen ist es so, sie können nicht mehr aufsteigen, wenn sie irgendwann mal etwas versucht haben und es ist schiefgegangen. Ja, dann haben sie einen Fehler gehabt. Wenn sie aber nichts tun oder immer fragen, Chef, wie soll ich denn entscheiden? Links? Ja, Chef sagt links. Wunderbar, links. Dann haben wir immer praktisch alles richtig gemacht. Das hilft uns, glaube ich, in unseren gesellschaftlichen Problemen nicht weiter, diese Art von Herangehen.
Ich glaube, dass der Vorteil bei so kleinen und mittelständischen Unternehmen ist, dass man trotzdem noch mehr diese Entscheidungsfreude hat. Und in Konzernen, also erzählen zumindest Freunde mir, die in Konzernen tätig sind, ist es oft so, weil du kürzere Verträge hast, dass viele Entscheidungen erst gar nicht getroffen werden oder immer verschoben werden, weil dann keiner diese Verantwortung für eine Entscheidung treffen möchte. Und für ein Unternehmen ist ja aber oft keine Entscheidung zu treffen noch viel, soll ich sagen, schwieriger oder die Folgen sind sogar viel unangenehmer, als wenn man eine Entscheidung trifft. Und dann kann man ja nachher gemeinsam feststellen, oh, man hätte es doch vielleicht anders machen können, aber dann hat man zumindest mal eine Entscheidung getroffen, kann es danach besser machen. Aber wenn man nie eine Entscheidung trifft, kann man es auch nicht besser machen.
Ich stimme Ihnen vollständig zu. Wiederum, Ampelansatz würde helfen. Die grüne Ampel ist nicht nur entscheiden, was gut ist, sondern mach's. Das ist so unglaublich wichtig. Und daraus kann man auch lernen. Wenn es gut geht, wunderbar, verstärkt sich's. Wenn es schlecht geht, kann man es nächste Mal besser machen. Also, ja, bin ganz Ihrer Meinung.
Herr Sutter, das war für mich jetzt wirklich 50 Minuten lernen von Ihnen als Koryphäe in diesem Bereich.
Nein, bitte.
Und ich hätte zum Abschluss eine Frage an Sie, die stellen wir jedem Gast. Sie sind ja im Übrigen unser erster männlicher Gast bei unserem Female Finance Podcast, wo wir aber ein Drittel auf männliche Zuhörer haben. Und ich würde Sie gerne fragen zum Abschluss, wann haben Sie sich das letzte Mal so wirklich reich gefühlt?
Okay, jetzt fangen wir mit etwas an, worüber ich schon mal belächelt wurde irgendwie. Ich genieße es wahnsinnig, dass ich mittlerweile einen Lebensstandard habe, wo, wenn ich in den Supermarkt gehe, ich nicht mehr auf die Preise schauen muss. Deswegen gehe ich trotzdem in den Supermarkt. Ich gehe nicht ins Delikatessengeschäft oder sonst wohin irgendwie. Das habe ich noch nie gemacht, werde ich auch nie tun. Ich finde es unglaublich schön, ob jetzt die Milch 1,49 oder 1,79 kostet, das interessiert mich einfach nicht. Und das mag jetzt wirklich verrückt klingen, aber das ist für mich ein Zeichen von Reichtum, nicht im wörtlichen Sinne, aber von Gelassenheit. Ich weiß, es geht zu Hause, kann man das wunderbar leisten. Und ich genieße das sehr, weil das war nicht immer in meinem Leben so, wenn ich das so sagen darf. Und darüber hat schon die Claudia Stöckel bei Frühstück bei mir mal gelächelt. Irgendwie hat sie gesagt, na ernst jetzt? Irgendwie? Ist das die Antwort auf die Frage? Und ich habe gesagt, ja, genau. Und da habe ich, weil ich das selber auch erlebt habe, zeitweise in meinem Leben, da habe ich sehr viel Verständnis für Menschen, wo das wirklich ein tägliches Problem ist, weil das belastet einen wahnsinnig. Das macht sehr, sehr unangenehm, weil man weiß, kann ich mir das morgen noch leisten oder was passiert morgen, wenn der Zahn plötzlich wehtut und ich eine teure Brücke oder sonst was mache. Also das stelle ich mir sehr, sehr belastend vor und bis heute genieße ich sehr, dass ich weiß, das ist kein Problem.
Aber vielleicht würde es jetzt einigen Hörern auch helfen. Wie haben Sie das geschafft, dass Sie sich dann trotzdem diese Einstellung bewahrt haben, dass Sie nach vorne geschaut haben und dann sich trotzdem noch was aufgebaut haben?
Also in diesem konkreten Fall tickt meine Frau völlig gleich wie ich. Meine Eltern haben eine ähnliche Haltung gehabt. Die waren bescheiden, haben sich halt ein kleines Häuschen irgendwie erarbeitet, das sie viele Jahrzehnte abgezahlt haben. Und also ich bin groß geworden mit der Haltung, spar was, damit du was aufbauen kannst. Und irgendwann, ja, durch einen beruflichen Erfolg dann auch, ging es halt so, dass ich es heutzutage mir leisten kann, in den Supermarkt zu gehen, ohne auf die Preise zu schauen.
Vielen Dank für Ihre persönlichen Worte zum Schluss.
Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Es ist mir jetzt noch bewusst geworden, was für eine besondere Rolle ich hier habe. Der erste Mann. Ich hoffe, ich habe es gut gemacht, dass Sie wieder mal einen Mann einladen.
Auf jeden Fall.
Also hat total Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich schätze es immer sehr, sehr gut vorbereitete Moderatorinnen wie Sie jetzt zu haben, die auch noch persönliche Fragen einstreuen. Das macht Spaß und die auch spontan auch mal vom Fragenkatalog abweichen können, weil das zeigt einfach, dass es eine spontane, nette Unterhaltung ist, die hoffentlich auch vielen Hörerinnen und Hörern dann Spaß beim Zuhören macht.
Danke, Herr Sutter, für Ihre warmherzigen Worte. Und ich schließe mich meinen beiden Schwestern an, die Sie ja da auf dieser Tagung gehört haben. Also es war wirklich sehr erhellend. Und wie gesagt, ich finde es eine große Fähigkeit, dass man Themen, die vielleicht für viele Menschen wie Verhaltensökonomie jetzt nicht unbedingt das spannendste Thema aller Zeiten sein könnte, dass Sie das so praxisnah und mit so viel Herz und Verstand teilen können. Also dafür danke ich Ihnen.
Herzlichen Dank nochmal, Frau Enayati, für die liebe Einladung und Grüße an Ihre beiden Schwestern, bitte.
Danke. Einen schönen Tag noch. Tschüss.
Danke ebenfalls.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.
Mit freundlicher Unterstützung der Partnerbank. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die dargebotenen Inhalte die persönliche Marktmeinung der Redaktion bzw. der Gäste zum Zeitpunkt der Aufnahme widerspiegeln. Und diese können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Die Bank übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Die besprochenen Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen und unverbindlichen Information. Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von physischen Gold- und Finanzprodukten dar. Jede Investition birgt Risiken bis hin zum Totalverlust. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Performance. Wir übernehmen daher keine Haftung für Entscheidungen, die Sie basierend auf diesem Podcast treffen. Dieser Podcast kann eine individuelle, auf die persönlichen Verhältnisse des Hörers zugeschnittene Beratung durch einen qualifizierten Vermögensberater nicht ersetzen.